Herzlich willkommen zur 24. Diskussionenfolge, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bin hier wieder in Berlin am Start. Allerdings habe ich meinen Kompagnon Jean-Philippe schon wieder für diese Woche verloren. Er ist untröstlich, aber er ist arbeitsmäßig sehr, sehr vollgestellt. Heute also ohne ihn. Das ist aber nicht schlimm und auch gar nicht weiter tragisch, weil ich mir einen sehr interessanten Gast eingeladen habe, den ich gleich noch genauer vorstellen werde. In dieser Folge geht es nämlich um ein doch sehr emotional aufgeladenes Thema und um ein damit verbundenes Gesetzesvorhaben in Deutschland, nämlich das sogenannte Selbstbestimmungsgesetz. Mit diesem Gesetz soll der gesellschaftliche Umgang mit Trans- und Intersexualität neu geregelt werden und bereits jetzt am kommenden Mittwoch, also am 19. Mai, finden die zweite und die dritte Lesung der Gesetzesvorlagen im Bundestag statt. Und ich habe mir hier eine prominente Kritikerin dieses Gesetzes eingeladen und ich bin sehr gespannt auf das Gespräch. Hallo, Frau Engelken.
Hallo, Herr Klaus, herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, klar, gerne, schön, dass Sie da sind. Ich stelle Sie ganz knapp vor. Sie sind Juristin und Autorin, so wie ich das verstanden und recherchiert habe.
Ja.
Sie schreiben einen Blog und Sie sind auch Mitglied bei den Grünen, das ist immer noch so, oder?
Ja, ja, klar. Ich bin bei den Grünen und ich fühle mich auch als Grüne. Und das ändert aber nichts daran, dass ich gegen dieses Gesetzesvorhaben bin, aus Gründen, die ich gleich nochmal erläutern werde.
Sie können im Prinzip eigentlich schon mal, ja, fast schon damit anfangen. Also ich fand das sehr, sehr interessant. Sie sind im Prinzip in der, ich sag jetzt mal, innerparteilichen Opposition gegen das Selbstbestimmungsgesetz. Können Sie vielleicht einmal kurz beschreiben, für jetzt Leute, für die das jetzt gerade ein Novum ist, die sich jetzt gerade diesen Podcast anhören und sich fragen, hör, Selbstbestimmungsgesetz, können Sie vielleicht mal kurz beschreiben, was es damit auf sich hat? Woher rührt dieses Gesetzesvorhaben? Was würde das vielleicht auch im Alltag der Menschen ändern? Und ja, Sie können auch schon mal einen Ausblick darauf geben, warum Sie dagegen sind, zumindest in der aktuellen Form.
Ja, sehr gerne. Also das Gesetz wirkt auf den ersten Blick wie ein Gesetz, das die Rechte einer absoluten Minderheit regelt, nämlich der Menschen, die sich im Geschlecht oder in ihrem Geschlecht nicht wohlfühlen. Das wird alles unter diesem Begriff Trans gefasst. Und mit diesem Aspekt wird es eben auch von der Grünen Bundestagsfraktion und von der FDP-Bundestagsfraktion beworben, dass man jetzt endlich den Schutz dieser Menschen regeln müsse und so weiter und so weiter. Das ist in Ordnung, dass die vor Diskriminierung geschützt werden müssen. Nur ist leider dieses Selbstbestimmungsgesetz, das ist der komplett falsche Ansatz, das zu tun. Dieses Gesetz soll ein schon existierendes Gesetz ändern. Das schon existierende Gesetz gibt es seit 40 Jahren. Das ist das Transsexuellengesetz. Und das Transsexuellengesetz erlaubt es Menschen nach einem längeren Verfahren, einem aufwendigen Verfahren, ihren Personeneintrag zu ändern. Von Mann zu Frau, von Frau zu Mann. Und dieses Gesetz empfindet Sven Lehmann, empfindet nicht die Grünen, empfindet die Queer-Grünen, empfinden das als diskriminierend. Ich halte es nicht für diskriminierend. Aber sie wollen alle Hürden für einen Geschlechtswechsel abschaffen. Dieses Konzept, was dem zugrunde liegt, das lässt die Rechte von Frauen außer Acht und es gefährdet die Rechte von Kindern und Jugendlichen. Das kann ich gleich mal im Einzelnen erläutern.
Okay, okay. Gut, wir sind ja auch ein Podcast, in dem häufig Tweets vorkommen. Ich lese jetzt einmal einen Tweet Ihres innerparteilichen Gegners vor von besagtem Sven Lehmann. Er ist, ja genau, MdB der Grünen und er schreibt, seit 40 Jahren verletzt das Transsexuellengesetz die Würde des Menschen. Am 19. Mai stimmt der Bundestag über seine Überwindung ab. In einem Brief an alle Abgeordneten werbe ich zusammen mit Jens Brandenburg von der FDP dafür, machen Sie den Weg frei für ein Selbstbestimmungsgesetz. Und er postet darunter noch so einen Brief, wo er das nochmal, also wo er sich an alle Mitglieder des Bundestages wendet, soweit ich das verstanden habe, und schreibt da drin, bereits 6-mal hat das Bundesverfassungsgericht einzelne Vorschriften des transsexuellen Gesetzes für verfassungswidrig erklärt. Für die Berichtigung des personenstandsrechtlichen Geschlechtseintrags und die damit zusammenhängende Änderung des Vornamens stellt es bis heute unbegründet hohe Hürden auf. Und obwohl die rechtlichen Folgen des Geschlechtseintrags seit Öffnung der Ehe für alle und Aussetzung der Wehrpflicht sehr überschaubar sind, werden den Betroffenen weiterhin zwei umfangreiche Begutachtungen mit teils intimsten Fragen und ein amtsgerichtliches Verfahren abverlangt. Das ist unnötig, wie der Blick in zahlreiche Länder weltweit zeigt. Also bei Herrn Lehmann klingt das alles sehr, sehr positiv und sehr, sehr so, dass eben einer Gruppe, die eben irgendwie zu leiden hat, einfach einen Stein vom Herzen genommen wird, so ungefähr. Und es ist im Prinzip nur eine Formalie. Jetzt sagen Sie schon, das funktioniert nicht alles so. Was wären denn zum Beispiel die Konsequenzen von so einem extrem erleichterten Personenstandseintrag?
Es gibt zwei Punkte. Erstens, Sven Lehmann verbreitet, dass das transsexuelle Gesetz in seiner jetzigen Form verfassungswidrig sei, deswegen geändert werden müsste. Es ist gar nicht verfassungswidrig. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, es ist Menschen, die ihren Geschlechtseintrag im Personenstandsregister ändern wollen, ist es zumutbar, sich vorher begutachten zu lassen. Dieses Gejammere, dass das irgendwelche Rechte verletzt und so weiter, geschenkt. Wenn Sie irgendeine Leistung haben wollen, dann muss da jemand drauf gucken. Wenn Sie Ihr Personenstandsregister ändern wollen, dann sollte jemand draufkommen. Ganz sicher sollte jemand drauf gucken, wenn Sie Operationen und Hormonbehandlungen, um Ihren Körper zu ändern, wenn die von der Krankenkasse bezahlt werden sollen, dann muss eine Krankenkasse das Recht haben, da drauf zu gucken. Also dieses ganze Lamentieren, dass das Menschenrechtsverletzungen wäre, dass jemand vorher drauf guckt, bevor man einen Geschlechtseintrag ändert, das ist Rumheulerei unter uns gesagt. So, das ist das eine, was das transsexuelle Gesetz angeht. Ich bin persönlich der Meinung, man müsste das ganze Thema anders regeln. Wenn es eine Diskriminierung oder soweit es eine Diskriminierung von Personen, die sich anders verhalten, die nicht den typischen Geschlechtsstereotypen von Mann und Frau entsprechen, da muss man Regelungen finden. Diese Regelungen dürfen aber nicht dazu führen, dass man das Geschlecht ändert. So. Und jetzt komme ich zu dem Thema, warum ich gegen diese Form der Neuregelung bin. Gehen wir jetzt mal auf das Gesetz. Was soll dieses neue Selbstbestimmungsgesetz regeln? Das neue Selbstbestimmungsgesetz regelt, dass jeder Mensch sein Geschlecht und seinen Geschlechtseintrag im Personenstandsregister plus seinen Namen frei und ohne jegliche Bedingungen ändern kann. Ja, bis dahin, dass, wenn man das Geschlecht ändert, die Geburtsurkunde geändert wird. Das heißt, wenn Sie jetzt Ihr Geschlecht ändern würden, von Noah auf Nadja, dann würden Sie eine neue Geburtsurkunde bekommen, in der Nadja steht. Das ist schon jetzt so.
Okay, das heißt also, diese Änderungen sind auch schon graduell in der letzten Zeit eingeführt worden, oder wie?
Transsexuellen Gesetz, das erlaubt es, obwohl das biologische Geschlecht unveränderbar ist, erlaubt es seit 40 Jahren, dass man nach diesem bestimmten Verfahren den Personenstand, also somit das rechtliche Geschlecht, ändern kann. Dieses Selbstbestimmungsgesetz, das macht aber eine komplette Neudefinition von Geschlecht. Ich versuche das mal, das ist komplex, ich versuche das mal,
Holen Sie aus, ja.
Künftig will das Selbstbestimmungsrecht das möglich machen, dass ein Mensch sein juristisches Geschlecht alleine durch eine Erklärung beim Standesamt ändern kann. Ganz wichtig, mit einer einfachen persönlichen Erklärung beim Standesamt kann man rechtlich regeln, ich, Eva, bin ein Mann oder ich, Sie, Noah, Klaus sind eine Frau. Das soll nach den Gesetzentwürfen, das soll jährlich neu beziehungsweise beliebig oft möglich sein. Also nach dem FDP-Entwurf soll das beliebig oft möglich sein, bei den Grünen soll das im Jahresrhythmus passieren. Immer jeweils durch eine einfache Erklärung. Und das soll sogar schon für 14-Jährige gelten, ja? So, jetzt kommt noch das Ausholen, was dafür rechtlich notwendig ist. So etwas, dass man sein Geschlecht selber bestimmen kann, ja? Das kann es nur geben, wenn wir in unserem Rechtssystem ein anderes Verständnis von Geschlecht zugrunde legen, als das, was derzeit gültig ist. Wenn wir jetzt hier darüber sprechen, was ist Geschlecht, dann würden wir davon ausgehen, von dem auch unser Rechtssystem zurzeit ausgeht. Das Rechtssystem geht davon aus, dem Geschlecht Englisch Sex, ja, liegen die körperlichen und die biologischen Merkmale zugrunde, die Frauen von Männern unterscheiden. Dies körperliche Geschlecht, das wird bei der Geburt festgestellt oder schon vor der Geburt anhand von diesen Merkmalen. Mhm. Dieses Selbstbestimmungsgesetz, das macht eine Neudefinition dieser Rechtskategorie Geschlecht. Bei dieser selbstbestimmten Wahl von Geschlechtszugehörigkeit wird davon ausgegangen, dass nicht diese biologischen Tatsachen das Geschlecht ausmachen, sondern eine, wichtiger neuer Begriff dieser Transbubble, eine geschlechtliche Identität. Geschlechtliche Identität, das meint eine gefühlte Geschlechtsidentität. Man spricht auch so von Genderidentität. Und die soll, das Ganze ist ein bisschen aberwitzig, ja, aber diese soll unabhängig vom körperlichen Geschlecht existieren. Das hat ganz merkwürdige Folgen. Das bedeutet, eine Person, die sich als Frau fühlt, hat demnach eine weibliche Geschlechtsidentität. Diese Person kann aber auch eine andere Geschlechtsidentität fühlen. Dieses Konzept, das sieht eben eine Vielzahl von geschlechtlichen Identitäten vor. Heißt jetzt für uns, für unser Selbstbestimmungsgesetz, wer rechtlich als Mann oder als Frau gelten würde, das würde alleine vom subjektiven Empfinden der Person abhängen.
Sie haben das jetzt nochmal ein bisschen ausbuchstabiert. Das ist eben dieses Konzept der Self-ID, der Self-Identification, wie es im englischsprachigen Raum heißt. Ja, und das ist verbunden jetzt mit Leuten, die eher von Transgender sprechen und fast schon weniger von Transsexualität. Habe ich das jetzt richtig mitgeschnitten?
Das haben Sie korrekt mitgeschnitten. Jetzt dieses Thema Geschlechtsidentität, das soll also künftig dem Geschlechtseintrag zugrunde liegen. Was ist denn eine Geschlechtsidentität und woher kommt das? Diesem Konzept liegt etwas zugrunde, das sind die sogenannten Yogyakarta-Prinzipien. Die sind nach dem indonesischen Ort benannt, in dem sie im Jahr 2006 geschrieben wurden. Mhm. Dieses Paper wurde von Juristen und LGBTIQ-Aktivisten verfasst. Das definiert, was unter Geschlechtsidentität zu verstehen ist. Das definiert Geschlechtsidentität als ein tief empfundenes, inneres und persönliches Gefühl der Zugehörigkeit zu einem Geschlecht. Denkt man, und woran merkt man das? Wie drückt sich das aus? Antwort der Yogyakarta-Prinzipien: durch die Wahrnehmung des eigenen Körpers und durch die Ausdrucksform des Geschlechts, zum Beispiel durch Kleidung, Sprache und Verhaltensweisen. Was heißt das konkret? Ein Mann, der sich als Frau fühlt, der kann das zum Ausdruck bringen, indem er sich schminkt, klischeehaft wie eine Frau, Kleider oder Pumps trägt oder gar nichts tut oder auf eine bestimmte Art redet oder einfach sagt, er sei eine Frau. Wir sehen also diese Prinzipien, die sagen aus, diese Geschlechtsidentität zeigt sich durch Merkmale des sozialen Geschlechts. Also genau dadurch, durch die Eigenschaften und die Verhaltensweisen, die man so typischerweise Mädchen und Jungen zuordnet.
Okay. Das heißt, es gibt sozusagen einen Rekurs eigentlich auf sehr, wenn man das jetzt übertreiben würde, im Prinzip auf dieses Barbie-Ken-Schema so ein bisschen, beziehungsweise auf Zuschreibungen zu Geschlechtern, die eigentlich klassischerweise so in der Gesellschaft flottieren, ja, oder herumgeistern, ja,
also. Haben Sie perfekt in Worte gefasst, genau so ist das. Diese Geschlechtsstereotype besagen ja, Männer sind, wie Sie gerade sagten, Ken und Barbie, Männer sind durchsetzungsfähig, so rational, willensstark, Frauen eher soft und emotional und nicht so technisch begabt. Wenn man jetzt diese Geschlechtsstereotype aber als Ausdruck von Geschlechtsidentität begreift und eben sie dieser Rechtskategorie Geschlecht zugrunde liegt, dann passiert genau das, was Sie gerade schon angedeutet haben. Man zementiert diese sozial konstruierten Geschlechterrollen, anstatt sie zu überwinden. Heißt in der Folge, ein Mädchen, was jetzt Make-up nicht mag und sich nicht schminken will, muss sich fragen lassen, ob es vielleicht nicht eher ein Mann sei. Das ist ein Rückfall in die 50er Jahre.
Ah, okay, also sozusagen Ihr Argument ist, in dem Verlauf dieser Argumentation kommt man eigentlich zurück auf eben überholte Vorstellungen von Geschlecht. Man streicht das biologische Geschlecht mehr oder weniger raus, bezieht sich eigentlich nur auf diese Geschlechtsidentität, aber die wiederum fußt eigentlich auf Geschlechtsstereotypen, die jetzt Feministinnen ihres Schlages eigentlich überwinden wollen.
Exakt, ich hätte es nicht besser ausdrücken können. Jetzt müssen wir noch weitergehen, leider. Wir müssen noch weitergehen, weil es bleibt ja nicht nur dabei, dass jetzt Geschlechtsstereotype dieser Neudefinition von Geschlecht zugrunde gelegt werden und dieses subjektive Gefühl, das sich aber an solchen Vorlieben festmacht. Wir müssen fragen, welche Folge hat diese Neudefinition von Geschlecht? Sie hat eben, wie schon gesagt, zur Folge, Männer, die sich als Frau fühlen, gehören zur Kategorie Frau. Und zwar auch dann, das regeln diese Yogyakarta-Prinzipien, wenn ihre körperlichen Geschlechtsmerkmale unverändert bleiben. Das heißt, das Selbstbestimmungsgesetz will rechtlich verankern, dass es Mädchen und Frauen mit Penis geben soll.
Okay.
Diese Frauen mit Penis, die bekommen nach dem Selbstbestimmungsgesetz Zugang zu allen separierten Mädchen- und Frauenbereichen. Bereiche, die eigens eingerichtet wurden, um die Sicherheit und die Würde von Frauen und Mädchen vor Übergriffen und vor männlicher Dominanz zu schützen. Also zum Beispiel öffentliche Toiletten, Umkleiden, Duschen, Frauenhäuser, im Krankenhaus, Zweibettzimmer.
Okay, also das wäre jetzt im Prinzip, wenn jetzt ein Sven Lehmann in seinem Brief schreibt, naja, also obwohl die rechtlichen Folgen des Geschlechtseintrags seit Öffnung der Ehe für alle und Aussetzung der Wehrpflicht sehr überschaubar sind, werden den Betroffenen weiterhin Begutachtungen zugemutet etc. Da würden Sie jetzt sagen, naja, so überschaubar sind die rechtlichen Folgen des Geschlechtseintrags gar nicht, siehe Unterbringung von Frauen in Krankenhäusern, Gefängnissen, Frauenhäusern und diese berühmt-berüchtigte Toilettensituation. Auf die würden Sie dann verweisen, ja?
Ja, das hat also auch noch weitere Folgen, natürlich. Das hat Folgen im Sport. Wenn Männer, die sich als Frauen definieren, ohne ihren Körper zu ändern, als Frauen antreten dürfen im Sport, dann sind Frauen und Mädchen einem Verletzungsrisiko ausgesetzt. Ihre Titelchancen gehen gleich null. Also wenn sie gegen Männer antreten müssen, die physisch ihnen überlegen sind. Da wird dann gesagt, ja, aber die Hormone, die würden doch würden das doch ändern. Mhm. Das ist natürlich Quatsch. Wenn ein Mann 1,85 groß ist, dann ist er nicht durch die Einnahme von weiblichen Hormonen plötzlich nur 1,65 groß und verliert gegen Frauen. Also das ist Humbug.
Ich habe da auch mal so Beiträge gelesen, wo dann gesagt wurde, na ja, die Einteilung in Frauen und Männer wäre eigentlich willkürlich. Wenn es um körperliche Unterschiede geht, würden eigentlich Gewichtsklassen eingeführt sein. Und dann gibt's wiederum andere Leute, die behaupten, das wäre auch wieder totaler Quatsch, weil es einfach ganz harte biologische Unterschiede jetzt zum Beispiel bei der Fettverteilung im Körper gibt, bei der Zusammensetzung der Muskeln und auch zum Beispiel die Oberschenkel sind auch irgendwie anders bei Männern, glaube ich, weil eben ihre Hüfte schmaler ist und so weiter und so fort. Also
ja, genau. Das ist genau so. Aus diesem Grund werden in den USA, wo es diese Self-ID in Bundesstaaten schon länger gibt und jetzt auch von Biden eingeführt wurde, wieder neue Gesetze erlassen, die eine Teilnahme von Männern, die sich als Frauen bezeichnen, im Sport nicht möglich sein soll. Das bezeichnet die Clique, oder das bezeichnet Sven Lehmann und diese Transgender-Konzeptbefürworter, bezeichnen das als transfeindlich. Das ist natürlich in keiner Weise feindlich, sondern es trägt einfach dem, was Sie gerade beschrieben haben, Rechnung. Die weibliche Anatomie ist einfach eine andere als die männliche Anatomie und deswegen muss man überhaupt nicht darüber reden, dass es da im Sport Unterschiede gibt. Es gibt natürlich auch noch andere Sachen. Ein wichtiges Beispiel, was natürlich obsolet sein würde mit einer Neudefinition des Geschlechts durch eine gefühlte Geschlechtsidentität, ist natürlich der ganze Bereich Statistik.
Können Sie da nochmal ausholen, ja?
Wenn Männer, die sich als Frauen definieren, in die Kategorie Frauen aufgenommen werden, dann werden natürlich alle geschlechtsbezogenen Statistiken verfälscht. Ein Beispiel, Erhebungen über Straftäter und Opfer. Wir wissen aus dem polizeilichen Lagebericht, dass so im Schnitt zwischen 98-99% aller Vergewaltigungen von Männern begangen werden. Mhm. Wenn wir jetzt Männer, die sich zur Frau erklären haben, dann führt das rein rechnerisch dazu, dass quasi sich die Rate, also wenn nur 1% der verurteilten Vergewaltiger, die männlich sind, sich umdefinieren als Frau, dann erhöht sich die Rate der Vergewaltigerinnen um 90%, ohne dass in Wahrheit eine einzige weibliche Täterin dazugekommen wäre. Ein beliebtes Argument ist natürlich immer, das passiert doch nie.
Mhm.
Das sind doch nur alles Einzelfälle. Es würde kein Mann sich als Frau umdefinieren, um das zu tun. Stimmt nicht. Die Erfahrungen aus anderen Ländern, in denen es bereits Selbstbestimmungsgesetze gibt, die zeigen natürlich, dass es passiert. In England wurde schon 2018 der erste Fall eines Vergewaltigers, der sich dann als Karen White, also als Frau bezeichnete, bekannt. Der identifizierte sich nach dem englischen Gender Recognition Act als Frau und wurde im Frauengefängnis inhaftiert, wo er weiter vergewaltigte.
Okay, also das Argument ist dann halt eben auch, bei Sven Lehmann und Jens Brandenburg klingt das alles sehr positiv und es wird im Prinzip nur einer kleinen Gruppe geholfen, die damit eben ein Problem hat mit dem Geschlechtseintrag. Und jetzt sagen aber Feministinnen wie Sie, naja, das öffnet aber dem Missbrauch Tür und Tor, wenn man einfach sagt, okay, jeder weiß schon selber, welches Geschlecht er oder sie hat. Das nutzen eben Männer aus, die damit eben nichts Gutes vorhaben, sondern einfach sich so Zugang zu Frauenräumen im Prinzip, ja, den einfach erlangen können.
Ja, ja, genau. Das ist sehr wichtig. Dieses Argument, das würde ich auch gerne nochmal im Einzelnen auseinandernehmen. Dieses Argument, es seien doch nur Einzelfälle und es würde sich jetzt doch kein Mann in einen Schutzraum einer Frau hineindefinieren. Hier muss man ganz klar aus Sicht von Frauen sagen, es muss nicht erst zu strafbaren Handlungen gegen eine Frau kommen, damit eine Frau es ablehnen darf, dass sich ein Mann in ihre Räume hinein identifiziert oder die aneignet, aufgrund von diesem Konzept mit dieser Geschlechtsidentität. Ja? Es ist ein hart erkämpftes Recht von Frauen, sich sicher und geschützt zu fühlen. Missbrauch ist vielfach dokumentiert, da braucht man nichts sagen. Deswegen hat man Schutzrechte und Schutzräume zum Schutz von Männern eingeführt. Machen wir einen Vergleich. Man verbietet keinem Hausbesitzer, ein Schloss oder eine Alarmanlage an seinem Haus einzubauen, nach dem Motto, in deiner Gegend passieren doch keine Einbrüche und keine Diebstähle.
Mhm.
Man macht von vornherein, macht man einen Schutzraum und sagt, da dürfen keine Männer rein. Und damit trennt man auch die Spreu vom Weizen. Also das Argument, was dann Frauen auch, oder was dann mir zum Beispiel an den Kopf geknallt wird, ist, ich wäre ja hysterisch und ich würde ja Transfrauen kriminalisieren.
Mhm.
Das ist natürlich heillos übertrieben. Ich setze nicht Transfrauen einem Generalverdacht aus, sondern es geht darum, bei diesen Frauenrechten und Frauenräumen den Generalverdacht zu vermeiden, indem man die Instrumente beibehält, mit denen man die Streu vom Weizen trennen kann. Aber das ist eben genau nicht erwünscht. Und deswegen bekämpfen die das mit dem Hinweis der Diskriminierung. Ich habe gestern erst eine Insta-Story wurde verteilt von einer Transfrau der Grünen, die für den Bundestag kandidiert und von Sven Lehmann unterstützt wird. Sie hat Frauen rundheraus als TERFs beschimpft. TERFs ist so ein Vorwurf, sie würden Transmenschen exkludieren.
Die Abkürzung TERF, ich kann das vielleicht noch mal einmal ganz kurz für die Hörerinnen und Hörer erklären, bedeutet Trans Exclusionary Radical Feminist. Das wäre dann der Vorwurf, der Ihnen gegenüber häufig laut wird, wie Sie das gerade schon gesagt haben. Ja, also Sie würden eben Frauen definieren, ohne dabei Transfrauen mit einzubeziehen. Und Sie würden die in Ihrem Feminismus nicht unterbringen. Und das ist dann eben der Vorwurf, der in bestimmten Kreisen sehr, sehr, sehr schwer wiegt.
Ja, genau. Und der zeigt aber letztendlich, wie unfassbar egozentrisch die unterwegs sind und wie wenig sie bereit sind, sich mit echten und belegbaren Folgen dieses Gesetzes für Frauen auseinanderzusetzen. Ja, das ist also eine Verdrehung und eine Dämonisierung, die die Transaktivisten hier veranstalten, die einfach an der Sache vorbeigeht. Jetzt habe ich ja gesagt, dass diese Yogyakarta-Prinzipien sozusagen die Blaupause liefern für dieses Gesetzesthema. Mhm. Dazu gibt es eine Sache zu sagen, die sehr spannend ist, nämlich der Mitautor oder einer der wichtigen Mitautoren dieser Yogyakarta-Prinzipien, der Professor Robert Wintermute, Robert Wintermute geschrieben. Das ist ein schwuler Gender-Menschenrechtsprofessor aus Großbritannien. Der hat sich davon distanziert, weil er nämlich festgestellt hat, Moment, wir haben tatsächlich in unserem Konzept die Frauen nicht berücksichtigt, als wir diese Prinzipien verfasst haben. Und er gibt selber zu, er hätte nicht bedacht, dass sogenannte Transfrauen, die noch im Besitz ihrer männlichen Genitalien sind, Zugang zu Frauenräumen suchen würde. Wintermute hat seine Meinung geändert. So hat er gesagt, weil er den Frauen zugehört hat. Insofern bin ich hier super dankbar, dass sie mir hier zuhören und die Möglichkeit geben, die Rechte von Frauen hier anzusprechen. Und ich kann eigentlich nur an dieser Stelle alle Hörerinnen und Hörer von dem Podcast ermutigen, eben auch für ihre Rechte einzustehen und sich nicht von diesem albernen Vorwurf würden irgendwen ausschließen, da beeinflussen lassen. Wenn eine Regelung, eine Neuregelung gefunden wird, dann muss die so ausgestaltet sein, dass auf jeden Fall die Rechte von Frauen mit berücksichtigt werden. Das heißt, wir müssen das biologische Geschlecht weiterhin gelten lassen.
Also das wäre im Prinzip Ihre Forderung an diese Transaktivisten, dass die nicht weiter versuchen, das biologische Geschlecht als eben wirkungsmächtiges Prinzip, aber auch als wirkmächtige Realität unter den Tisch fallen zu lassen, weil das eben für Frauen eine Bedeutung hat.
Ja.
Also das wäre dann Ihr Argument. Ich kann vielleicht auch nochmal ganz kurz einen Tweet von Ihnen selber vorlesen. Sie antworten auf einen User oder eine Userin namens Sala. Diese Person schreibt: Die Grünen halten sich also an den Rat aus den USA, das Gesetz möglichst schnell und heimlich, ohne die Menschen in Deutschland darüber richtig zu informieren, durchzubringen. Wie kommt das? Und stellen die Frage auch direkt an Sie. Und Sie schreiben: Ich denke, die Grünen und die FDP haben Angst, dass ihnen ihr Selbstbestimmungsgesetz um die Ohren fliegt, wenn sie ihren Wählerinnen ernsthaft verraten würden, was sie damit regeln. Die Abschaffung des Geschlechts und damit eine komplette Aushöhlung der Rechte der Frau. Das wäre im Prinzip das, was Sie gerade nochmal expliziert haben. Ja?
Diesen Tweet, da habe ich doch auf etwas angespielt, was in diesem Zusammenhang sehr spannend ist. Wir sind jetzt ja in dieser Situation, Sie befragen mich zu etwas, was in der allgemeinen Öffentlichkeit offensichtlich nicht bekannt ist, dass dieses Gesetz und dieses Konzept der Geschlechtsidentität, diese Neudefinition von Geschlecht, solche Auswirkungen hat. Das wird nicht diskutiert. Und jetzt kann man gucken, woher kommt denn diese Idee? Ich hatte jetzt schon erwähnt, diese Yogyakarta-Prinzipien, und es gibt aber noch eine weitere Quelle, was ich in meinem Tweet mit USA meine, das sind die, woher kommt das? Also wer hat sich das praktisch ausgedacht? Und da bin ich bei meinen Recherchen auf ein Papier gestoßen. Das ist eine juristische und kommunikationsstrategische Handreichung. Das ist das sogenannte Iglio-Dentons-Reuters-Papier.
Das klingt jetzt sehr kompliziert,
nein,
aber
nein,
okay.
Nein, das ist das Papier, die Handreichung, die heißt Adults Only, also Fragezeichen, nur Erwachsene. Und das ist verfasst von Dentons. Dentons ist eine internationale Anwaltskanzlei, eine Lawfirm. Und Iglio ist eine LGBTIQ-Organisation. Muss man jetzt nicht kennen, nur wenn man da sich in dem, mit dem Thema befasst. Und Thomson Reuters ist aber ein bekannter internationaler Medienkonzern. Dieses Papier enthält Tipps an Parteien und an NGOs, wie man eine geschlechtliche Selbstbestimmung, also unser Prinzip dieser Self-ID, unauffällig in nationale Rechtsordnungen einschleusen kann. Und dieses Papier, das ist alleine ja schon merkwürdig genug, dass sich eine Lawfirm, ein Medienkonzern und diese Organisation mit diesem Thema befassen. Warum haben die überhaupt an diesem Thema solches Interesse? Das ist noch ein Thema, was wir auch noch kurz besprechen könnten. Und dieses Papier empfiehlt Lobbyorganisationen und Parteien explizit bei diesem Einschleusen, bei diesem Einbringen in nationale Rechtsordnungen, Presse und Öffentlichkeit außen vor zu halten. Und sie empfehlen, das Ganze als Menschenrechtsthema zu verkaufen. Ich habe dann, also als ich mich damit zu beschäftigen, habe ich diesen Entwurf von dem grünen Selbstbestimmungsgesetz verglichen mit den Empfehlungen in dieser Handreichung und habe festgestellt, dass dieses Papier mehr oder minder 1:1 die Empfehlungen dieses Papiers umsetzt.
Okay, also das Gesetz orientiert sich an einer Blaupause für Gesetze, die so auch schon in anderen Ländern dann in die nationalen Rechtsordnungen eingebracht wurden.
Und dabei sind eben zwei Sachen wichtig. Das eine ist, dass es sich an ein prominentes Menschenrechtsanliegen andocken soll. Es ist ja eine harte Entrechtung von Frauen, praktisch Frauen das Recht zu nehmen, zu bestimmen, wen sie in ihre Schutzräume hineinlassen, ja, und das Geschlecht praktisch umzudefinieren in einer Weise, die hauptsächlich Frauen schadet.
Okay, gut, dieses Paper und dieser Zusammenhang, dass das jetzt in mehreren Staaten durchgedrückt werden soll, das klingt so ein ganz bisschen verschwörungsmythisch, so ein bisschen, als ob sich da jemand das ausgedacht hätte als Verschwörung. Können Sie vielleicht noch mal kurz sagen, welche Gruppen stehen dann dahinter? Also ein Medienkonzern, eine Gruppe von Transaktivisten und noch eine Law Firm, eine Gesetzesfirma. Was genau hat es damit auf sich?
Also diese Law Firm und der Medienkonzern und diese internationale LGBTIQ-Organisation, das sind nicht die Interessengruppen, die das Thema treiben. Das waren jetzt lediglich die Verfasser von diesem Iglio-Papier.
Okay, also die sind sozusagen so ein bisschen als Hilfestellung angeheuert worden. Okay, gut.
Aber Ihre Frage ist natürlich, wer steht dahinter, ist natürlich eine super spannende Frage, die ich Ihnen nicht mit einer einfachen Antwort beantworten kann. Es sind nur Beobachtungen. Erstens, warum gewinnt ein Thema, was eine vermeintlich so ausgegrenzte Minderheit betrifft, innerhalb weniger Jahre an solch unfassbarer Publicity? Was könnte dahinter stecken? Jetzt kommen wir zu einem anderen Part des Gesetzes, den wir noch nicht besprochen haben. Wir hatten jetzt ja die ganze Zeit von den negativen Auswirkungen auf Frauen gesprochen. Das Gesetz regelt ja auch, wenn jemand das Geschlecht geändert hat, dass diese Person dann Anspruch haben soll, den Körper anzugleichen. Da wollen die Grünen, das wollen sie auch, steht auch im Wahlprogramm drin, einen Anspruch verankern, dass die Krankenkassen alle diese Operationen bezahlen, und zwar ohne das nochmal zu prüfen. Also erstens, ohne Prüfung ändere ich mein Geschlecht, ohne jegliche rechtliche Hürden. Wenn ich das getan habe, habe ich ohne weitere Prüfung einen Anspruch, dass die Krankenkassen alle Operationen, die dazu notwendig sind, und alle Hormonbehandlungen, die dazu notwendig sind, bezahlen. Das bedeutet also im ersten, bei Jugendlichen bedeutet das ein Medikament, was den Eintritt der natürlichen Pubertät hemmt. Dann sind es Hormonbehandlungen, die sozusagen das gegengesetzliche Geschlecht herbeiführen. Bei Frauen, jungen Frauen sind das Testosteron, bei Männern ist eben entsprechend Östrogen und so weiter. Und dann kommen die geschlechtsumwandelnden Operationen. Und hier, da muss man tatsächlich gucken, was ist das für ein Markt? Und dann stellt man fest, ups, dieser Markt ist gar nicht so ganz klein, und vor allen Dingen ist dieser Markt deshalb nicht so ganz klein, weil diese Personen, die einmal auf diesen Trans-Train eingestiegen sind, natürlich lebenslänglich dabei bleiben. Man muss lebenslänglich Hormone nehmen, um sozusagen dem Körper die fehlenden Hormone oder die Hormone des anderen Geschlechts zuzuführen.
Man ist nicht irgendwann fertig dann
mit. Genau, man kann ja biologisch das Geschlecht, wie gesagt, man kann es nicht einfach nicht ändern. Es bleibt. Also wer XY-Chromosom geboren ist, bleibt XY-Chromosom. Wer XX-Chromosom geboren ist, bleibt XX-Chromosom. Und die minimale Prozentsatz der Intergeschlechtlichen, die lassen wir jetzt mal außen vor, die sind letztendlich auch X. Aber Intergeschlechtliche sind wirklich, ist ein anderes Thema. Die sind auch separat geregelt, die haben mit dem Trans-Thema nichts zu tun, auch wenn sie da reingezogen werden. So, gucken wir mal Marktwert Geschlechtsumwandlungen. Ich habe hier Global Report, eine Zahl für den Marktwert der Geschlechtsoperationen in Deutschland. Der lag 2019 bei 15,9 Millionen US-Dollar, dominierte damit den europäischen Markt. Es gibt hier eine Sex Reassignment Surgery Market Statistik. Dicht dahinter kommen UK und Frankreich.
Also da wäre jetzt ja das Argument von den Leuten, die das vertreten, dass das dann halt eben unter Umständen wirklich lebensrettend sein kann, solche Operationen, weil dann endlich im Prinzip diese Geschlechtsidentität dann mit dem Körper übereinstimmt. Sie bezweifeln aber nicht, dass das für manche Menschen durchaus einen positiven Beitrag zu ihrem Leben bieten kann, oder?
Ja, tatsächlich, von Sexualtherapeuten gibt es in einer sehr, sehr, sehr kleinen, in einem sehr, sehr kleinen prozentualen Anteil ist es eine Indikation, wo man sagt, dass tatsächlich die Körperangleichung operativer Art helfen kann, den Leuten mit ihrer schweren Störung der Geschlechtsidentität klarzukommen. Bei ganz vielen anderen, und gerade da sprechen wir jetzt von den Jungen, ist das mutmaßlich gar nicht der Fall. Es wird, das ist jetzt auch noch wieder, also dieses Thema ist unfassbar facettenreich, jetzt sind wir bei dem, aber es ist nicht schlimm, wir reißen es jetzt einfach nur so an und dann vertiefen Sie das vielleicht nochmal zu einem anderen Zeitpunkt, auch noch mit anderen Fachleuten. Es sind ja die Jugendlichen hier verbreitet, also die Befürworter oder die sozusagen die Treiber um Sven Lehmann befürworten das, was Sie jetzt gerade schon angesprochen haben, dass es unglaublich notwendig ist für Jugendliche, eine Transbehandlung in Anspruch zu nehmen, weil sie sich sonst bis hin zu, dass sie sich suizidieren würden. Jetzt ist es aber so, dass von den Jugendlichen, das ist erforscht, viele, also die dieses Gefühl im falschen Körper zu sein, die eine Genderdysphorie haben, die daran leiden, dass von denen im fortschreitenden Verlauf der Pubertät sie sich davon entfernen. Und dass 80 bis 85% derer, die anfänglich eine Geschlechtsdysphorie hatten in der Pubertät, diese am Ende der Pubertät wieder nicht mehr haben. Das heißt, wir haben nur noch einen Prozentsatz von 15 bis 20%, bei denen dieses Gefühl bleibt. Dann kommt die Erwachsenenzeit, dann gehen noch mal weitere, bei denen geht das dann weg. Oder es erweist sich, dass die Ursache für diese Geschlechtsdysphorie nicht ein merkwürdig dubioses "Ich bin im falschen Körper geboren" war, was sich durch eine Geschlechtsumwandlung und durch Hormone und so weiter behandeln lässt gewesen war, sondern dass ganz andere Ursachen oder ganz andere Faktoren ursächlich waren für diese Geschlechtsdysphorie. Zum Beispiel bei jungen Mädchen das Gefühl Depressionen oder eine Form von Autismus. Da gibt es Korrelationen zwischen denen, die sich als trans definieren, den man auch dann, die man darin bestärkt, dass sie trans seien, und Autismus.
Ah, wow, okay, das wusste ich noch gar nicht, okay.
Das heißt also, dieses Argument, es sei Transgesundheit und es sei so unglaublich wichtig, dann das Geschlecht zu ändern durch Hormonbehandlung und durch Operation, ist entkräftet. Und das wiederum, das nimmt mich, also das macht mich da im, wenn ich an die ganzen Eltern und an die ganzen Jugendlichen denke, die mit dieser, in Anführungszeichen, Propaganda konfrontiert werden und dann tatsächlich auch, dass es dazu kommt, dass sie dann an ihrem Körper, an ihrem gesunden Körper rumschnippeln lassen oder den mit Hormonen behandeln. Das macht mich richtig wütend, weil dieses ganze Thema wird von der grünen Bundestagsfraktion, Sven Lehmann und auch der Bundestagskandidatin Nike Slavik und allen, die das pushen, überhaupt gänzlich ausgeklammert. Mhm. Man muss dazu auch noch wissen, dass in unseren europäischen Nachbarländern, zum Beispiel in Schweden oder in England, Kliniken mittlerweile hingehen und sagen, wir nehmen Abstand davon, Jugendliche, die jünger sind als 16, überhaupt zu behandeln. Weil wir sagen, dass die unter 16-Jährigen überhaupt noch nicht die Fähigkeit haben, die Auswirkungen eines Geschlechtswechsels, der ist nicht möglich, der Geschlechtswechsel einer Transition, so nennen die das, das zu ermessen. Also hier sind wir sozusagen, hier kommen wir, jetzt haben wir eingangs gestartet mit den Frauenrechten, jetzt sind wir inzwischen bei den Jugendrechten. Das ist, ja. Das ist sozusagen der zweite wichtige Aspekt, der gegen dieses Gesetz in dieser jetzigen Form spricht, weswegen ich also ganz dringend dafür plädiere und auch hoffe, dass alle Abgeordneten am kommenden Mittwoch da sich nicht etwa hinreißen lassen, da ihre Zustimmung zu geben. Weil es gefährdet Frauenrechte, es gefährdet den Jugendschutz und letztes, allerletztes Thema, es gefährdet natürlich auch die Meinungsfreiheit. Wenn man Leuten vorschreibt, einen Mann, der sich als Frau definiert, als Frau bezeichnen zu müssen, naja, dann zwingt man Leute, eine Lüge auszusprechen. Also
ja, das wäre vielleicht noch das allerletzte, was ich vielleicht aus dem Gesetz noch mal ganz kurz zitieren darf. Ein Punkt heißt hier: ordnungswidrig handelt wer, ohne hierzu berechtigt zu sein, vorsätzlich oder fahrlässig den zuvor geführten Vornamen oder den früheren Nachnamen verwendet oder sich auf die vorherige Geschlechtszuordnung bezieht. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von bis zu 2.500 Euro geahndet werden. Das heißt also, eine Person, wenn ich jetzt hingehe und sage, ich bin nicht mehr Noah Klaus, sondern Nadja Klaus, und ich würde sie jetzt nochmal zu diesem Podcast einladen und sie würden mich weiter als er oder Noah ansprechen, könnte ich sie auf 2.500 € verklagen. Ist das richtig?
Ja, das ist richtig.
Wenn sie nicht aufhören, wenn ich das dann halt eben sagen würde, nennen sie mich nicht mehr so und sie würden mich immer noch auf mein männliches Geschlecht, also darauf Bezug nehmen, dann müssten sie mir 2.500 € zahlen.
Ja, ist ganz genau. Ja, das ist richtig. Es ist eine Ordnungswidrigkeit, das ist jetzt noch keine Strafe, sondern es wäre dann ein Bußgeld und es ist nicht automatisch 2.500 €, aber...
Ja, ja, okay.
Es kann auf jeden Fall bis zu 2.500 € sein und tatsächlich würde jetzt eine junge Lesbe einen Mann, der sich als lesbische Frau bezeichnet, als Mann bezeichnen, dann könnte das nach dem Selbstbestimmungsgesetz ein Bußgeld auslösen, weil das einen Verstoß gegen das Offenbarungsverbot darstellt. Dieses Offenbarungsverbot, das dient dazu, Leute, die ihren Personenstand gewechselt haben, davor zu bewahren, dass ihr alter Name und der bisherige Personenstand bekannt wird. Das Selbstbestimmungsgesetz macht dieses Offenbarungsverbot zu einem Maulkorb für Frauen, die ihre Rechte einfordern. Das Selbstbestimmungsgesetz, das schränkt die Rechte von Frauen doppelt ein. Erstens, weil Männer, die sich als Frauen bezeichnen, nicht mehr aus Frauenräumen ausgeschlossen sind, weil sie ja rechtlich als Mann gelten. Und zweitens, weil Frauen nicht einmal mehr damit argumentieren dürften, dass das Männer seien, weil sie ja rechtlich als Frauen gelten. Also Einschnitt in die Meinungsfreiheit. Das Schlimme ist jetzt, die Grünen wollen da noch eins draufsetzen, indem sie das Nennen der biologischen Fakten als Hassverbrechen unter Strafe stellen. Das ist auch in anderen Ländern schon der Fall, zum Beispiel in Norwegen. Da gibt es diese Konstellation. Das hat dazu geführt, dass eine junge norwegische Abgeordnete wegen eines Hassverbrechens angeklagt worden ist. Was war ihr Verbrechen? Sie hat gesagt, nur Frauen können Kinder kriegen. Also kann man sagen, dieser Angriff auf die Meinungsfreiheit der Frauen ist beispiellos. Man kann Frauen nur raten, wehrt euch, wehrt euch, wehrt euch.
Puh, okay. Oh. Dann würde ich gerne noch auf einen letzten Punkt zu sprechen kommen. Und zwar, wie gesagt, ich habe eingangs gesagt, das Thema ist sehr, sehr umstritten. Und wenn jetzt wahrscheinlich diese Transaktivisten und Aktivistinnen, die auf der anderen Seite dieser Diskussion und dieser Frontstellung stehen, wenn die das hier hören, die werden wahrscheinlich sehr wütend werden. Aber sie stehen ja auch selber über ihren Blog und dadurch, dass sie sich jetzt mit dem Thema so intensiv auseinandersetzen und da auch in der Öffentlichkeit eben sich zu Wort melden, sie stehen selber in Kontakt mit Akteurinnen und Akteuren aus dem Bereich der Transsexualität, sage ich jetzt mal, beziehungsweise transidenten Menschen und sie suchen da auch den Dialog beziehungsweise sind dem nicht abgeneigt. Was nehmen Sie daraus mit? Und vielleicht auch noch, also ich stelle jetzt immer so mehrere Fragen hintereinander, Sie können sich dann aussuchen, welche davon Sie beantworten wollen. Und so eine Anschlussfrage wäre, gibt es da unter den betroffenen Menschen eine große Einigkeit, was das Thema angeht? Oder ist das auch dort umstritten? Beziehungsweise nochmal anders formuliert, gibt es unter transidenten Menschen auch ein Bewusstsein für die Bedenken, die Frauen in diesem Zusammenhang haben und die sie ja jetzt gerade relativ ausführlich referiert haben? Sie haben eingangs schon mal gesagt, also es gibt vielleicht auch einen Unterschied zwischen jetzt Transsexuellen und vielleicht auch so diesen Leuten, die eher auf den Begriff Transgender abzielen. Und jetzt auch noch nur von meiner Seite, weil ich auch relativ häufig im englischsprachigen Raum unterwegs bin. Ich kenne zum Beispiel eine Gruppe von oder mehrere transidente Menschen, die da relativ kritisch mit umgehen. Zum Beispiel Debbie Hayton gibt es, Rose of Dawn im englischsprachigen Bereich, Buck Angel, ein Transmann, der da sehr prominent auch manchmal zu Wort kommt. Und in Deutschland wäre das so jemand wie Till Randolph Amelung. Also vielleicht einmal so von Ihrer Seite, was nehmen Sie aus den Diskussionen mit transsexuellen Menschen mit?
Danke nach der Frage. Ich bin gleich am Anfang, sobald ich das erste Mal überhaupt mit dem Thema in Berührung kam, wurde mir dann von diesen Transaktivisten, also diesen Sven Lehmann-Pushern dieses Gesetzes und dieses Konzepts immer gesagt, hör doch mal auf die armen Transmenschen und sei doch nicht so transfeindlich und sprich doch mal mit denen und so weiter. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich bis dahin eben nur ganz geringen Kontakt hatte mit Menschen, die transsexuell sind. Und man muss tatsächlich unterscheiden. Also Transgender, das sind die dieses von mir kritisierte Transgender-Konzept akzeptieren, wonach also Geschlecht nicht mehr das biologische Geschlecht ist, sondern eben auf dieser Geschlechtsidentität basiert. Das ist also dieses Yogyakarta, in meinen Augen frauenschädliche Konzept. Und Transsexuelle, das sind eben die, die einfach nach dem alten transsexuellen Gesetz damals das mittlerweile immer leichter gewordene Verfahren durchlaufen haben, ihren Personenstand zu ändern. Und die aber von sich aus sagen, und genau, da komme ich jetzt, also ist das sozusagen eine große homogene Gruppe von Menschen? Nein, die Antwort ist, es ist überhaupt nicht. Es gibt Männer, die nach dem transsexuellen Gesetz ein Verfahren durchlaufen haben, um ihren Personenstand und teilweise auch ihren Körper operieren zu lassen. Und die sind überhaupt nicht, also einige ja, aber ein großer Teil von denen ist überhaupt nicht für dieses Gesetz. Und die schlagen sich sogar entweder stumm oder allmählich auch, glaube ich, zunehmend aktiv auf die Seite von Frauen und Eltern, die gegen dieses Gesetz sind und die langsam kapieren, so was da für ein Konzept sich durchsetzt. Eine davon, die heißt, also da bin ich sehr bereit, sie als sie anzusprechen, ist ein 2 Meter großer Mann aus der Schweiz, der sich als Frau fühlt und gleichzeitig aber ausdrücklich sagt, ich habe irgendwann kapiert, ich bin keine Frau und ich lehne diese Radikalen, diese Transaktivisten und auch diese Männer, die sich auf die Weise Einlass in Frauenräume erzwingen, lehne ich ab. Ich habe hier einen Quote und das lässt also an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. Das lautet Leandra Honecker auf Facebook. Ich will als Transfrau nicht im gleichen Topf sein wie Transfrauen, welche in meinen Augen einfach nur perverse Männer sind. Und, sagt sie dann noch weiter, ich lasse mir auch unter Androhung der 2.500 € Strafe fürs Missgendern, sollte die Self-ID angenommen werden, nicht zwingen, solche Prachtexemplare als Frauen zu bezeichnen. Es sind Männer. Perverse, sexsüchtige, autogynophile Männer, Vergewaltiger.
Das wäre jetzt, wie gesagt, nur in Bezug auf die Menschen, die im Prinzip dieses Self-ID ausnutzen, um eben mit, im Englischen würde man sagen, malicious intent, ja, also mit schlechten Absichten. Und es gibt eben auch Transsexuelle, also wirklich Leute mit Genderdysphorie, die sich alle Mühe geben, eben für sich eine Identität in dem anderen Geschlecht aufzubauen und aber akzeptieren, dass es immer noch biologische Unterschiede gibt. Für solche Menschen ist es dann eben sehr schädlich. Das ist ja interessant, okay. Und
also man muss ganz kurz noch, also diejenigen, die jetzt mich und andere Frauen oder eben dann auch diese Transsexuellen oder diese Personen, wie jetzt, die sie erwähnt haben, den Buck Angel oder auch den in Deutschland, den Till Randolph Amelung, der ja biologisch eine Frau ist und als Mann sich identifizieren, sich auch als Mann fühlt, den ich jetzt auch als Mann anspreche, der kritisiert das und die kritisieren aber eben auch, also oder diejenigen, die uns sich, die jetzt bei uns auf der anderen Seite stehen, also die jetzt auf dieser Sven-Lehmann-Seite stehen, diese aggressiven Transaktivisten, das sind durchaus Männer, die sich als Frauen identifizieren, aber das Verhalten, was die an den Tag legen, diese unfassbare Aggressivität und diesen absoluten Unwillen, auch nur im geringsten Frauen Bedürfnisse irgendwie anzuerkennen, dass es die gibt, die bezeichnen sich schon als Transfrauen. Aber das Verhalten, was sie an den Tag legen, hat nichts mit einem freundlichen Miteinander und schon gar nichts irgendwie mit einer Frauensolidarität zu tun. Also von daher ist das Zitat Prachtexemplare Männer, ja. Genau, Männer, die sich als Frauen bezeichnen und die Frauen zwingen wollen, sie anzuerkennen. Das sind jetzt nicht nur welche, die sich mit malicious intent sozusagen so tun, sondern die würden nehmen für sich in Anspruch, Frauen zu sein, aber blenden eben aus, dass dazu mehr gehört als nur Röckchen und Schminke.
Okay. Vielleicht auch nochmal ein abschließender, kurzer Einlassung von besagtem Till Randolph Amelung. Und daran schließe ich dann vielleicht so ein bisschen meine Abschlussfrage an. Er schreibt, die Auseinandersetzung, auf die wir uns jetzt gerade die ganze Zeit bezogen haben, also die Auseinandersetzung ist mittlerweile so dysfunktional, dass es selbstmörderisch ist, sich selbst dazu zu äußern. Jede Seite betrachtet geringste Differenzierungen als Verrat. Da nehmen sich Extremistinnen unter Radfams genauso wenig etwas wie Extremistinnen unter Trans sowie unter Religiösen und Rechten. Viele Medien sind leider nicht willens oder intellektuell nicht in der Lage, die Konflikte differenziert darzustellen und tragen so ihren Teil zur Verschärfung bei. Intellektuelle Redlichkeit geht hier verloren. Ja, und dann kurze Zeit später kommt noch, wer Geschlecht nicht für rein sozial konstruiert hält, ist nicht automatisch im rechten und bösen Lager zu verorten. Das wäre jetzt das, was ihnen passiert ist, dass sie als Faschistin bezeichnet werden, eben als TERF, was ja mittlerweile vielen Leuten sehr, sehr locker von der Zunge geht. Und Till Randolph-Amelung sagt dann, und wer sich für Inklusion von Trans einsetzt, ist nicht per se ein Feind von Frauenrechten. Da hatten wir gerade das positive Beispiel Leandra Honecker. Nochmal kurze Frage an Sie, was würden Sie denn sagen, was müsste passieren, damit diese verhakten Fronten irgendwie wieder zueinander finden? Ich meine, Sie sind jetzt parteiisch, sage ich jetzt mal, Sie gehören zu einer der beiden Parteien, aber was müsste, Sie dürfen auch ruhig utopisch denken, was müsste passieren, damit das sich wieder beruhigt, dieses Thema, was jetzt in den letzten Monaten so stark aufgekocht ist?
Also aufgekocht ist das Thema in dem Maße, in dem Frauen wie ich und andere und Organisationen, wir haben inzwischen einen Verein gegründet, Fairplay für Frauen, ein Bündnis gegründet und es gibt andere Organisationen, die LGB Alliance, die haben praktisch erstmal sich klar gemacht, dass dieses Konzept zu Lasten von Frauen geht und dass man sich deshalb dagegen wehren muss. Das heißt, also Frauen, die quasi erkennen, dass da etwas über sie hinweg entschieden und die als Extremistinnen zu bezeichnen, wie das Till Randolph-Amelung macht, finde ich ziemlich herb, weil es ist ungefähr so, wie wenn Leute sich klar machen, ups, da geht etwas über unsere Köpfe und unsere Rechte hinweg, wir sagen jetzt nein, und dann diffamiert man aber dieses berechtigte Aufzeigen von Problemen als extremistisch, das ist ziemlich hart, denn das ist nicht fair. Man muss das Recht haben, auch als Frau für Frauenrechte einzustehen, ohne deshalb als feindlich, menschenfeindlich etc. behandelt zu werden. Das wäre dann berechtigt, wenn tatsächlich wir Frauen jetzt uns eines Tages ausgedacht hätten, oh, jetzt sind wir aber mal ganz fies zu irgendwelchen armen, ausgegrenzten Menschen. Nein, sind wir doch gar nicht. Wir sind doch als Frauen, nehmen wir das Beispiel J.K. Rowling. J.K. Rowling ist ganz gewiss niemand, der von jetzt auf gleich zu einem Menschenfeind mutiert ist. Sie hat aber irgendeines schönen Tages gesagt, Moment, es gab da diese Britin Maya Fostater, die auch gesagt hat, dass Frauen Frauen sind. Sie hat die unterstützt und hat dafür einen unfassbaren Shitstorm gekriegt. J.K. Rowling ist doch keine Extremistin. J.K. Rowling hilft vielen ausgegrenzten Jugendlichen und weist aber darauf hin, dass es zum Beispiel für Jugendliche nicht eine gute Lösung sein kann, ihre Probleme, ihre Geschlechtsdysphorie automatisch mit einer körperangleichenden Operation, gleich Brustamputation und sowas zu behandeln, ja. Ich bin jetzt auch nicht zu einer Extremistin geworden, nur weil ich stur wie ein Esel darauf hinweise, dass dieses Gesetz Frauenrechte verletzt. Und je heftiger von der anderen Seite da kommt, das ist Hass und das ist sei menschenfeindlich, desto mehr denke ich nur so, ihr macht's Frauen schwer, für ihre Rechte einzustehen. Und es, naja, und das führt natürlich auch dazu, dass viele Frauen sich da raushalten, weil sie merken, oh, da fliegen die Fetzen. Und aus Frauensicht ist es leider so, dass wenn irgendwo Fetzen fliegen, dann sagen Frauen so, naja, also ich will mich da jetzt mal so in der Mitte halten, ohne zu merken, dass sie, wenn sie sich da rausziehen oder sich überhaupt nicht reinbegeben oder sich davon fernhalten, eben zulassen, dass hier eine Bewegung da sich durchsetzen kann.
Sie sehen sich da nur defensiv sozusagen.
Nein, 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 nein. Das ist auch tatsächlich. Danke für die Frage. Unser Verein, daran kann ich das vielleicht gut festmachen. Da haben wir uns mit Frauen gegründet, die wie ich da plötzlich attackiert wurden, weil sie eben auf Probleme hingewiesen haben. Und wir haben gesagt, wir sind für Jugendliche, mit Geschlechtsdysphorie, wir sind für Menschen, die sich anders fühlen, die sich in ihrer Rolle nicht wohlfühlen und so weiter. Wir sind für etwas und wir wollen, dass das auf einer fairen und für alle gut gangbaren Weise funktioniert. Deswegen haben wir uns genannt Bündnis Fairplay für Frauen. Und jetzt ist dieses eine Thema gerade so prominent im Vordergrund, aber wir sind eben ja für Frauen, für Kinder und dazu gehören auch Transfrauen wie dieser Leandra Honecker, der sich darum bemüht und der sagt, wir wollen für eine faire, akzeptierende Welt kämpfen und wir wollen das nicht machen. Wir wollen uns da nicht vor den Karren von jemand spannen lassen, der das biologische Geschlecht negiert und damit die Rechte aller Frauen negiert.
Das kann ich verstehen. Zum Schluss, Sie machen auch eine Infoveranstaltung zu dem Gesetzesvorhaben. Also ich meine, es sind ja jetzt nicht mehr so viele Tage Zeit. Am 19. wird schon darüber abgestimmt. Genau, Sie machen noch eine Online-Infoveranstaltung. Wollen Sie dir einmal ganz kurz vorstellen?
Ja, sehr gerne. Wir wollen am 19. Mai kommt das Selbstbestimmungsgesetz zur Abstimmung im Bundestag. Wir hoffen, dass es abgelehnt wird, weil die Beschlussempfehlung des entsprechenden Ausschusses lautet, das abzulehnen. Wir wollen gleichwohl darüber informieren am 18. Mai um 18.30 Uhr. Genau, Anmeldung auf unserer Webseite fairplayfuerfrauen.org. Und ich hoffe, dass da auch noch viele Grüne von meiner Partei, die Grünen, auch noch dran teilnehmen und sich ein Bild darüber machen. Und ganz herzlichen Dank Ihnen, dass Sie mich eingeladen haben und mir die Gelegenheit gegeben haben, meine Sicht der Dinge anzustellen. Das ist super. Vielen Dank für Ihr Interesse. Das ist wichtig. Und das ist auch wichtig, um zu einer Lösung nachher zu kommen, die für alle Seiten gut und hilfreich ist.
Ja, super. Danke auch von meiner Seite. Schön, dass Sie noch die Zeit gefunden haben, in all diesem Stress jetzt im Vorhinein noch hier im Podcast Ihre Sicht der Dinge darzulegen. Vielen Dank dafür. Vielen Dank für das nette Gespräch. Ich bedanke mich allerdings am Ende noch bei Anna und Sarah dafür, dass Sie gespendet haben für diesen Podcast und für die Arbeit, die wir hier mitmachen. Danke euch beiden. Wer sich auch bei uns beteiligen möchte, beziehungsweise ein kleines bisschen Geld in den Topf werfen möchte, kann das tun unter dem PayPal-Link paypal.me/diskursionen mit einem R. Ansonsten, ja, wie gesagt, es bleibt mir nur übrig zu sagen, vielen Dank, Frau Engelken, dafür, dass Sie hier waren und Ihre Expertise mit uns geteilt haben, beziehungsweise mit mir geteilt haben. Vielen Dank.
Dankeschön. Tschüss.
Tschüss.